Für die unmittelbaren Nachbarstaaten Chinas stellt sich das möglicherweise etwas anders dar. Für die ist natürlich vor allem für die kleineren, wie Vietnam, aber auch für Südkorea, China heute schon die mächtigste Militärmacht in der Region. Ne? Das ist was anderes als die Wahrnehmung aus den USA oder auch die Wahrnehmung aus EU oder auch aus Moskau. Und die würden auf die Frage Bedrohung zum Teil heute schon sagen, ja, es ist eine Bedrohung, weil China auch gerade im Streit um die Inseln zum Teil sehr dominant und auch mit Drohgebärden durchaus auftritt. Das soll man nicht verharmlosen. Das ist aber zum Teil, muss man erklären, auch ein Reflex auf die Tatsache, dass die USA nun seit einigen Jahren versuchen, Japan militärisch aufzurüsten und Japan zum militärischen Bündnispartner der USA in Nordostasien zu machen. Und wenn man dann noch dazu nimmt, die Bestrebungen auch innerhalb Japans, eines zunehmenden Teils leider der politischen Klasse, die alte, aus guten Gründen pazifistische Verfassung zu ändern, also aus guten Gründen eben auch, weil Japan ja eine der Hauptkriegsmächte des Zweiten Weltkrieges war, also in dieser Weltregion ähnliche Rolle gespielt hat wie Deutschland hier, zumindest was Kriegsführung betrifft und die Besetzung von Nachbarländern, aber auch was die Behandlung der Bevölkerung in den besetzten Ländern betrifft. Es hat keinen Holocaust gegeben, Vergleichbares, aber es hat eben Hunderttausende Zwangsprostituierte, Zwangsarbeiter gegeben. Es sind viele zigtausend Zivilpersonen in Südkorea, in China und in anderen Ländern ums Leben gebracht worden. Also das ist schon eine sehr nachdrückliche Erfahrung, die viele kleinere asiatische Länder mit Japan auch gemacht haben und China eben auch. Und das ist bis heute mit ein wesentlicher Hintergrund für den Streit zwischen China und Japan, den man an mehreren Punkten klar beobachten kann. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe letztens mit dem chinesischen Botschafter bei der UNO über die Frage diskutiert, Reform des UNO-Sicherheitsrates. Und da hat er zu mir gesagt, ja, ich weiß, ihr Deutschen oder eure deutsche Regierung, die will unbedingt in den Sicherheitsrat mit einem ständigen Sitz und so. Da haben wir Chinesen auch überhaupt nichts gegen. Ich habe gesagt, ich habe da überhaupt kein Interesse draus, ich halte das sogar für falsch. Aber hat der chinesische Botschafter gesagt, das können Sie sich abschminken, das wird nichts. Und ich sage, warum wird das nichts aus Ihrer Sicht? Ja, weil Japan ja dann auch mit rein soll. Das ist ja das Paket. China, Deutschland, Japan und dann vielleicht noch ein afrikanisches Land und Indien und Brasilien. Das ist ja so die Vorstellung. Und da hat der chinesische Botschafter, der sonst sehr zurückhaltend ist und sich auch nie zitieren lässt, gesagt, Japan im UNO-Sicherheitsrat als ständiges Mitglied nur über unsere Leiche. Das können Sie schreiben, Herr Zumach, hat er ausdrücklich gesagt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, das kommt überhaupt nicht in Frage aus chinesischer Sicht. Und wenn man dann ein bisschen nachfragt, die Gründe für diese sehr harte Haltung, dann kommen eben diese ganzen historischen Erfahrungen Chinas mit Japan, mit der japanischen Besatzung hoch. Und es wird festgestellt, zu Recht, dass sich die Japaner bis heute dafür nicht mal vernünftig entschuldigt haben, geschweige denn Reparationen oder Entschädigungen, Kompensationen gezahlt haben. Von daher ist der Nationalismus, der hier zu Recht auf diesem Bild in der Süddeutschen Zeitung gegeißelt wird, völlig zu Recht, das ist unakzeptabel, wenn es hier heißt, verboten für Japaner, Vietnamesen, Hunde und so weiter. Aber da gibt es einen historischen Hintergrund für und den kann man umgekehrt in Japan mit Blick auf Chinesen und China genauso antreffen. Ob man in Tokio jetzt so ein Türschild findet, weiß ich nicht, aber wenn man mit Japanern redet, ich habe das oft getan, darüber kann man das schon feststellen. So, und wenn also im Extremfall, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, sich diejenigen in Japan durchsetzen, die die pazifistische Verfassung ändern wollen, das heißt Artikel 9 streichen wollen, der also reguläre Streitkräfte bisher noch untersagt und diese Bestrebungen werden immer stärker. Und wenn im Extremfall sich sogar diejenigen durchsetzen in Japan, die an eine Atombewaffnung dieses Landes denken, was nun bisher zum Glück das einzige Opferland des Einsatzes von Atomwaffen war, nämlich Hiroshima und Nagasaki, und diese Stimmen nehmen zu, dann würde das natürlich zu einem Rüstungswettlauf führen in dieser Region, namentlich zwischen Japan und China und im Hintergrund natürlich die USA als Verbündeter Japans, für den es dann keine Grenzen und keine Kontrollen mehr gibt. Und wenn das zwischen den beiden Ländern passiert, dann werden natürlich auch andere Länder damit reingezogen, weil sie sich dann auch mit bedroht fühlen und so weiter und so weiter. Das aber nur mal so als sogenanntes Worst-Case-Szenario, also als schlimmstes annehmbares Szenario beim Stichwort Militarisierung der Region und welche Rolle China dabei spielt.